Heute zu Gast in unserem Podcast ist Autor, Moderator, Web-Videoproduzent und Unternehmer Alexander Prinz. Die meisten wohl eher bekannt als der YouTuber der Dunkle Parabelritter. Bereits während seiner Schulzeit gründete er seinen ersten YouTube-Channel, der Dunkle Parabelritter. Anfänglich noch mit Kurzfilmen und Comedy-Clips gestartet, entwickelte er ihn zum führenden Heavy-Metal-Channel. Er veröffentlichte in der Szene Reportagen, besuchte Musikfestivals wie das bekannte Wacken Open Air und mischte ordentlich mit, wenn es um neue Alben, Songs und Best-ofs gab. Bis 2018 studierte er Deutsch und Geografie auf Lehramt. Und jetzt kommt für mich eine ganz spannende Zeitachse. 2016 hat er das Online-Musikmagazin Silence Metal Magazine gegründet. 2017 hat er sein Fairtrade-Textilunternehmen von Thieling ins Leben gerufen. 2019 organisierte er erstmals sein Musikfestival Sterneklang auf der Niederburg in Kranichfeld. 2020 hat er mit dem Musiker Mike Weicher den Podcast Zart wie Kruppstahl gegründet. Und 2021 erschien sein erstes Buch Du kannst sie nicht alle töten, ein Ratgeber, im Rieber Verlag und stieg auf Platz 2 der Spiegel-Verkaufscharts für Sachbücher ein. So und seit geraumer Zeit macht er Schlagzeilen über seine neuen Videoreihen Exposed oder Eisberg, in denen er in nächtlichen Recherchen Politiker wie Jens Spahn, Christian Lindner oder Neubundeskanzler Olaf Scholz einmal genau unter die Lupe nimmt. Dazu geht er auch auf aktuellen Themenschwerpunkte ein wie Pflege, Tierschutz oder taucht auch ein paar Mal in das Thema Verschwörungsmythen ein. Wir sprechen mit Alexander über seinen bisherigen Weg zu einem der bedeutendsten YouTuber, seine Learnings als Unternehmer, welche Ideen er uns für 2020 verraten darf und wie man sich nächtelang freiwillig mit Politik beschäftigen mag. Viel Spaß heute mit Alexander Prinz bzw. dem Dunklen Parabelritter.
Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
Alex, erstmal lieben Dank für deine Zeit. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg, wer bist denn du und woher kommst denn du? Und hast du ausgeschlafen?
Also ich komme gerade tatsächlich aus einer Nachtschicht und habe nicht ausgeschlafen. Das ist aber in Ordnung, hoffe ich. Ich hoffe, man merkt mir das nicht allzu sehr an. Deswegen habe ich mir heute mal einen starken schwarzen Tee mit Milch hier gegönnt, damit ich meine Lebensgeister wieder erwecken kann. Zu der wirklichen Frage, wer ich denn eigentlich bin. Also ich bin Alexander Prinz. Ich mache seit bald 10 Jahren, da habe ich die Dekade voll, mache ich YouTube-Videos. Hab angefangen mit eher so komödiantischem Kram. Das ging dann zu Musik, szenenbezogenem Inhalt, sage ich mal, besonders auf die Rock- und Metal-Szene bezogen, bis sich das dann doch sehr stark zu sozialkritischen und politischen Inhalten gewandelt hat, wobei die Inhalte schon immer irgendwie inhärent waren. Und ich habe in der Zeit, in der ich sozusagen Influencer für Kunstthemen war, habe ich noch viele andere Dinge rundherum gemacht. Ich habe ein Fairtrade-Modelabel gegründet im Jahr 2016. Ich habe ein Musikmagazin. Ich habe während Corona, weil mein Hauptarbeitsgebiet, sage ich mal, die Festivals ausgefallen sind, habe ich ein Buch geschrieben. Ich habe einen Podcast. Was mache ich noch so? Ich habe ein Festival, hätte ich jetzt fast vergessen.
Zu nebenbei.
Man hat es ja lange nicht mehr gemacht, ne? Also ja, ja. Ist schon irgendwie so ein bisschen aus der Wahrnehmung raus. Ja, mach primär die Dinge, die mir gerade irgendwie Spaß bereiten und auf die ich Lust habe, die gehe ich halt einfach an, ohne dieses, ja, das wird doch sowieso nichts, diesen Gedanken. Und wer weiß, was da noch kommen mag.
Ja, wird eine Frage sein im weiteren Verlauf des Podcasts. Vielleicht hast du ja manche Ideen, die du uns verraten möchtest. Lass uns doch mal einsteigen. Du hast ja YouTube damals gegründet gehabt oder gestartet gehabt, nicht gegründet, sondern gestartet gehabt damals Du hast damals das gestartet gehabt während deiner Schulzeit. Müsste, glaube ich, sogar noch kurz vor deinem Abitur gewesen sein. Warum tut man sich das an? Also was hat dich vor die Kamera getrieben?
Ja, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, ob du auch vom Land kommst. Bei
ja,
uns war das
sehr,
auch so.
Sehr ländlich geprägt.
Du kommst sehr ländlich weg, siehst du, dann weißt du, dass es auch durchaus Zeiten gibt, in denen man sich mal langweilt. Ja, das ist, und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache auch, sich langweilen. Etwas, das einem später im Leben halt sehr selten unterkommt. Und das ist sozusagen das Privileg der Jugend und der Kindheit, dass man die Zeit hat und den Raum hat, sich zu langweilen. Und in dieser Zeit der Langeweile kommt einem auch die Kreativität, also irgendwie Langeweile und das Nicht-Bearbeiten von Tasks, sage ich jetzt mal, ist so die Grundlage dafür, dass man Kreativität ausleben und vielleicht auch formen und elaborieren kann. Und in dieser Zeit habe ich mich in verschiedenen Weisen irgendwie versucht auszudrücken, habe versucht zu malen, keine Chance, überhaupt kein Talent. Klar, ich weiß, das ist natürlich irgendwie hart Übung und man braucht da nicht unbedingt Talent, sondern einfach nur eisernen Willen. Ja, ich weiß, also man müsste da auch hinten dran bleiben, aber ich war von Anfang an so schlecht, dass ich mir dachte, ach komm, lass es einfach sein, den Quatsch. Ich habe als Kind einen Fantasy-Roman geschrieben, handschriftlich noch total dämlich, deswegen konnte ich den auch nie digitalisieren. Ja, und irgendwann kam dann so der Gedanke, nachdem wir endlich DSL hatten, auf dem Dorf, boah, was die da so machen, diese ganzen YouTube-Typen, so YTT, iBlali, was gab's denn damals noch so, Apple War Pictures und so, das sind ja total lustige Videos, Cold Mirror natürlich, und da hatte ich dann Bock, das einfach auch selber mal zu machen, selber mich mal auszuprobieren, selber kreativ zu werden, und hab dann so meine ersten Synchros gemacht tatsächlich, das war das erste, das ist natürlich ständig weggestrikt worden, und das erste, was dann auch Bestand hatte, war dann so ein kleiner zynischer oder satirischer Ratgeber auf Beziehungsenden sozusagen überleben. Und das war mehr oder weniger auch der initiale Grund, warum ich mit YouTube gestartet habe. Das war halt, ich hatte eine Trennung hinter mir und musste mich sozusagen ein bisschen ablenken. Dann kam halt der kreative Schaffensdruck dazu und die Langeweile eben. Und das führte dann in dem Sinne dazu, dass ich es dann initial gestartet habe, 2012.
Jetzt muss man gleich dazu sagen, du warst ja dann auch dann praktisch gleichzeitig auf dem Weg ins Lehramt. Du wurdest oder du bist Lehrer, oder? Oder bist du jetzt Lehrer?
tatsächlich fehlen mir zu diesem Prädikat noch die finalen allerletzten Abschlussprüfungen, für die ich keine Zeit finde. Ich habe den Fehler gemacht, das auf Staatsexamen zu studieren. Das heißt, also ein Anlauf und dann muss der fruchten. So, ich habe auch schon meine Examensarbeit geschrieben und so, aber für diese Prüfung bräuchte ich mal 2 Monate, in denen ich mich um nichts anderes kümmern muss. Guess what? Hatte ich jetzt seit Jahren nicht mehr.
Wann war denn für dich klar, dass das jetzt nicht die Welt ist, die du erstmal weiterverfolgen möchtest? Also da musst du dich irgendwann wirklich entscheiden, gehst du Richtung Lehramt, da geht es ja auch um Sicherheit, ne? Da geht es ja auch um einen sicheren Job, da geht es ja auch um einen anderen Antrieb wahrscheinlich auch in dir. Also man wird ja nicht einfach so Lehrer, sage ich mal, wahrscheinlich. Aber wie kommt dann diese Entscheidung zu sagen, okay Leute, dann erstmal alles auf YouTube und was da alles kommen möge?
Das ist eine sehr interessante Frage, auch gerade diese Perspektive mit der Sicherheit dahinter, die habe ich so eigentlich gar nicht gehabt. Also das war nicht mein initialer Grund, Lehramt zu studieren tatsächlich. Und als ich dann festgestellt habe, dass das für viele andere der Grund ist, ist mir aufgefallen, dass mir das doch nicht liegt. Mhm. Und in der Praxis des Berufs ist mir aufgefallen, dass ich mich nicht wirklich den Systemzwängen unterwerfen möchte. Das klingt jetzt total quer gedacht oder total seltsam, wenn ich das so sage, aber man muss halt bedenken, man schwört halt sozusagen einen Eid auf das im Endeffekt das preußische Schulgesetz von 1850 irgendwas so in der Drehe. Und das ist halt unter anderem eine Passage drin, dass man den Schüler zum funktionierenden Bürger erziehen soll. So, also das hat halt krass diesen Staatsbürgerformungsprozess in sich vereint, dieses Lehrer-Dasein. Und das fand ich halt dann, als ich das selbst für mich verstanden habe, ne, man kommt ja aus der Schule, geht ins Studium, man hat nichts gesehen. Also ich jetzt zum Beispiel, man muss auch erstmal so ein bisschen die Welt verstehen und wo man sich selbst da verortet. Und da habe ich dann für mich erkannt, das kann ich für mich einfach nicht durchführen, so, das ist nicht mein Wesen, dazu bin ich zu sehr Freigeist, möchte ich sagen, zum einen, und zum anderen war es halt einfach auch viel spannender, was ich dann drumherum so alles gestartet habe, und auch wenn man damit sicherlich jetzt nicht von einer sicheren Zukunft reden konnte bis zu dem Zeitpunkt, war das doch zumindest ein Momentum, dass man nutzen konnte, ja. Und warum nicht dieses Momentum jetzt nutzen und dann schauen, was passiert, weil Lehrer kannst du immer werden, suchen sie sowieso, kannst auch Quereinsteiger, es ist halt, also jeder Mensch kann Lehrer werden, wenn er es will.
Ja, ja.
Sag ich jetzt mal, ne?
Ja, war das dann für dich eher so zur Entscheidung hingehen, sage ich mal, ein schleichender Prozess oder war für dich schnell klar oder bist du eher so spontan und sagst, okay, jetzt alles auf eine Karte? Also hat das länger beschäftigt, diese Frage oder die Entscheidung?
Es ist ja nicht wirklich alles auf eine Karte gewesen, denn ich bin ja immer noch Student. Also ich bin ja immer noch immatrikuliert und zahle da auch noch meinen Semesterbeitrag nach wie vor. Also es ist ein schönes System, das dich nicht verlieren will, wenn du es nicht aktiv betreibst. Also dieses Spielen mit verschiedenen Optionen, das ist mir immer sehr wichtig. Ich bin ehrlicherweise tatsächlich nicht so ein Mensch, der sagt jetzt, oh, hier komm, alles auf eine Karte und go. Ja. Halte ich für strategisch nicht unbedingt sinnvoll. Gerade wenn man so eine Option sich behalten kann, ohne dass es einem wirklich Lebenszeit und Energie raubt sozusagen. Ja, also das läuft wirklich einfach gerade noch mit. Und wenn ich möchte, kann ich einfach wieder reinspringen und noch ein Stückchen mitfahren. Aber es gibt tatsächlich so eine Art Erweckungsmoment. Ich weiß nicht, ob du darauf anspielen wolltest jetzt.
Das war,
da habe ich meine Studentenbude geputzt, das weiß ich noch, richtig eingeprägt und habe $1 Billion von Andreas Eschbach gehört. Das ist so ein Science-Fiction-Roman, möchte ich jetzt mal sagen, wo es darum geht, dass ein Venezianer, glaube ich, oder ein Florentiner im 16. Jahrhundert Geld angelegt hat und dann hypothetisch Zinseszins bis zum Jahr 2000 im Endeffekt das für den Nachfahren, seinen Ahnen zu diesem Zeitpunkt bestimmt hat. Und das ist ein Vermögen von $1 Billion zu dem Zeitpunkt. Und das Buch setzt sich sozusagen mit Geld auseinander, wie Geld in der Gesellschaft funktioniert, wie Zins funktioniert. Also das Ganze, das, was du halt als Lehramtsstudent so gar nicht hinterfragst und bedenkst und ist, glaube ich, auch das beste Werk von Andreas Eschbach, kann ich nur allen empfehlen. Ist sehr basal wirklich, was das angeht, aber es durchführt halt diese, also man durchläuft halt diesen Transformationsprozess des Verständnisses von Geld. Und an einem Punkt habe ich einfach etwas verstanden, nämlich die Arbeit, die du für andere leistest, ist nie das wert, was sie dir dafür bezahlen, was du tust. Also das geht ja auch gar nicht. Völlig logisch, ne? Völlig logische Erkenntnis. Ja. Und da hat es für mich einfach so Klick gemacht. Das war wie so eine Lawine in meiner Wahrnehmung und danach konnte ich einfach nicht mehr zurück. So, da war für mich klar, Selbstständigkeit oder nichts.
Ja. Ja, okay, ja. Also du hattest auf alle Fälle du hättest einen Plan B gehabt, der jetzt noch läuft. Na, also du könntest noch zurück in ein anderes Thema, aber ich glaube, dafür bist du jetzt, glaube ich, zu weit. Lass uns mal einsteigen bei deinem Channel. Du hast ja zwei Channel. Einmal, glaube ich, als Alexander Prinz direkt. Die meisten werden dich eher kennen als den dunklen Parabelritter. Ich glaube, das ist so die Reichweite, die du auch in dem Sinn hast. Warum damals die Fokussierung auf Metal, auf Rock? War das wahrscheinlich musikbegeistert, ja, aber war auch noch für dich eine Mission dahinter? Also wolltest du eine gewisse Szene sichtbarer machen? Wolltest du, damals gab es ja keinen richtigen YouTuber für die Szene eigentlich, sage ich mal, zumindest kannte ich bis dato keinen. Also war da mehr dahinter oder war es erstmal für dich nur Leidenschaft, kann ich einfach drüber reden, ich kann Festivals besuchen, ich kann es angenehm mit Nützlichen verbinden? Also was war so die Intention, dich zu fokussieren dahinter?
Ich glaube, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Also zum einen muss man sagen, ich war halt dadurch, dass ich sehr in der Szene drin war, auch von meiner Zuschauerschaft ein bisschen darauf fokussiert an einem gewissen Punkt, weil ich natürlich meinen Freunden davon erzählt habe. Ich habe Leuten, denen ich begegnet bin auf Konzerten, auf Festivals, bin ich damit auf den Sack gegangen. Dementsprechend hat sich da nach und nach eben so eine Metal-Zuschauerschaft gebildet. Auch eben optisch gesehen zieht das natürlich dann auch Leute an, die so sind wie du, möchte ich mal sagen.
Doch.
Und dann ist irgendwann mal der Moment gewesen, wo ich ein ein Metal-Sketch gemacht habe. Und der Metal-Sketch kam deutlich besser an als die Sketches davor. Mhm. Und da dachte ich mir, hey, Moment, warte mal, wenn Metal das Thema ist, dann machst du jetzt mal Metal-Content. Und dann hatte ich irgendwann so ein Video, das dann auch viral gegangen ist. Das war Metal-Liebe. Mhm. Das ist nach wie vor immer noch eins meiner erfolgreichsten Videos in meiner YouTube-Geschichte. Hat jetzt irgendwie über 600.000 Views und so. Und da hat man schon gemerkt, da ist irgendwie das Interesse da, ne? Und die Zuschauerschaft war auch sehr vital, sehr lebendig. Die wollten einfach auch Content haben. Und dazu kommt halt auch, das ist halt was, womit ich mich wirklich sehr intensiv beschäftigt habe. Also ich bin zu dem Zeitpunkt ein krasser Musik-Nerd gewesen einfach. Und dadurch, dass ich auf dem Land gewohnt habe, hatte ich halt auch nicht die Möglichkeit, mich da so krass in der Szene zu bewegen. Also ich kannte bis zu meinem ersten Konzert mit 16, kannte ich halt auch eigentlich fast keinen. Ich war so einer von zwei Leuten in der ganzen Schule, die lange Haare hatten, so. Mhm. Und das war dann so eine krasse Möglichkeit auch zu connecten irgendwie und quasi diese so eine Szenearbeit zu vollführen. Ich habe mir immer gedacht, ich würde gerne irgendwas in der Szene machen, aber ich kann ja nichts. Mhm. Und deswegen dachte ich, naja, dann mache ich wenigstens Videos über Leute, die was können oder so, ne? Dann habe ich dann auch eine Rolle in diesem ganzen Konstrukt. Und ich habe ja tatsächlich, bevor ich als YouTuber im Metal-Themen aktiv war, habe ich ja auch Festival-Fotografie gemacht und habe Artikel geschrieben für ein Musikmagazin, so Reviews und so ein Kram. Und das wuchs dann halt irgendwann zusammen. Dann habe ich gemerkt, wieso zur Hölle mache ich denn hier eigentlich diese Reviews und Festivalfotos, wenn ich das doch einfach für mich machen kann.
Ja. Und wann war dir klar, dass du in der Szene, wenn man es sagen kann, wann war dir klar, dass du in der Szene angekommen bist? Also du sprichst irgendwann mit einem Wackenchef, du sprichst irgendwann mit Bands, die man auch, sage ich mal, im Mainstream auch schon kennt. Das heißt, auch dann hier die Sichtbarkeit stimmt. Wann war dir klar, also jetzt bin ich irgendwie Teil der Szene und nicht nur einer, der wirklich von außen irgendwie so rangräbt? Also wann hast du das Gefühl gehabt, jetzt bin ich angekommen in der Szene?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das ging relativ früh los, weil ich mich sehr viel im Underground bewegt habe, wo halt nicht so viele Menschen unterwegs waren. Ich glaube, das war. Aber lass mich mal wirklich ganz kurz drüber nachdenken. Das ist nämlich tatsächlich eine interessante Frage, die mir so noch keiner gestellt hat.
Sehr gut, Alex.
Ja, ich dachte, ich schleime mich ein bisschen bei dir ein
und lass mich das Lob da.
Hast du völlig recht. ich glaube, das ist einfach der Punkt gewesen, als ich zum ersten Mal mit einer musikalischen Persönlichkeit mich privat auch besser verstanden habe, als ich gedacht hätte. Ich glaube, das war mit Robse von Equilibrium, war das dann so, als ich dann dieses Interview mit Robse hatte. Und man sich dann nochmal wieder getroffen hat und dann auch von ihm aus so die Idee kam, ja, man könnte ja noch das und das Video machen. Das ist so ein ganz großer Punkt. Und natürlich erkannt zu werden, ist natürlich auch irgendwas, was so ein bisschen das Ego streichelt, möchte ich sagen.
Ja. Aber wie ist das jetzt? Sag ich mal, jetzt sagst du, du kommst ja auch eher vom ländlichen Bereich. So, jetzt gehst du zum Beispiel über ein Festival wie oder Open Air wie Wacken zum Beispiel und die Leute erkennen dich tatsächlich. Also wie ist das? Wächst man da rein? Also ich bin jetzt nicht so bekannt wie du, zumindest auch nicht in einer Szene. Das heißt, wächst man rein oder kommt es dann relativ überschüttend auf einen Schlag?
Das ist eben abhängig davon, wie schnell du wächst. Also ich bin ja sehr langsam gewachsen, deswegen wurde es halt einfach von Mal zu Mal immer ein bisschen mehr. Und ich weiß noch, auf Wacken 2013 bin ich mit einem Freund mit einem Quad über das Gelände gefahren, um Wasser zu holen. Und da rief es dann irgendwo aus der Ecke, ah, das ist ja der dunkle Parabelritter. Und das war so einer der Momente, wo ich gemerkt habe, ich fahre hier einfach nur vorbei und man erkennt mich so. Das war so ein Moment, den ich krass fand. Und das wurde einfach von Mal zu Mal mehr, ne? Und jetzt ist es halt an dem Punkt, jetzt wo ich quasi in dem Sinne Mainstream-Inhalte mache, dass ich, dass der Lieferdienst mich erkennt. Und das ist dann schon auf einer Ebene creepy, wo ich dann halt nicht mehr so richtig weiß, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Also jetzt kann ich nicht mehr rausgehen, ohne erkannt zu werden, actually. Also das ist was komplett Neues. Ich bin sowas nicht gewohnt gewesen. Mhm. Das war auch mein Komfort eigentlich immer, dass ich weiß halt, ich gehe auf eine Szeneveranstaltung und werde erkannt. Aber wenn ich normal im Alltag unterwegs bin, bin ich so ein bisschen undercover. Jetzt kann ich tatsächlich einfach nur darauf warten, dass wenn ich draußen bin, dass mich dann jemand erkennt. So. Und Ja, also da in das muss ich noch reinwachsen und ich weiß nicht, ob ich da wirklich reinwachsen will. Also diese Aufmerksamkeit ist mir tatsächlich ein bisschen unangenehm. So.
Also ja, ich glaube, man möchte sie zuerst haben, die Aufmerksamkeit, ne? Und ich glaube, wenn sie da mit voller Wucht auch, glaube ich, kommt, ist nochmal eine ganz andere Liga. Ich meine, du hast ja, glaube ich, gib mir Unrecht, wenn ich was Falsches sage. Du hast, glaube ich, fast jetzt 300.000 Abonnenten bei dir. Ist dir bewusst, was dann 300.000 Menschen sind? Also kann man das noch greifen oder ist es für einen YouTuber eigentlich nur noch eine steigende Zahl, wo man sich um jede 10.000, die man voll macht, wieder freut? Oder ist dir bewusst, was 300.000 Menschen vor deinem Kanal, sage ich mal, ausmachen für dich?
Ich habe das just vor wenigen Stunden zu meiner Freundin gesagt, so ich verstehe das nicht mehr. Ich verstehe nicht, was 500.000 Stunden wiedergegebener Content in 28 Tagen bedeutet oder 2 Millionen Aufrufe. Das ist halt gerade so gestern mal in die Statistik reingeguckt und so gesagt, das raff ich nicht mehr. So seitdem ich diese Polit-Videos mache und quasi jedes Video über 100.000 halt sammelt, ist das für mich echt eine Größe, wo ich nicht mehr so richtig mit klarkomme, weil ich halt über 9 Jahre auf einer ganz anderen Ebene gearbeitet habe. So. Und das ist wirklich, das ist anders jetzt.
Ja, ich finde, man gewöhnt sich auch als Zuschauer, auch bei anderen Kanälen, man gewöhnt sich an die Reichweiten und an die da 100.000, da 200.000. Wenn du dir aber manche TV-Sender anschaust, die kommen ja auf keine 50.000 Zuschauer. Also sprich, du hast ja Reichweiten erreicht, dass manche TV-Sender nicht mehr leisten können, obwohl sie eigentlich in jedem Wohnzimmer automatisch in dem Sinn stehen. Und da wird mir als Zuschauer bewusst, was heißt denn überhaupt 300.000 Menschen zu erreichen? Ne?
Also wirklich, das ist creepy, ne? Wirkmächtig, wirklich wirkmächtig.
Ja, jetzt ist es ja so, also ein Thema, wir müssen gar nicht mal so tief drauf einsteigen, aber ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Jetzt, wenn du, je mehr Reichweite du bekommst, je mehr eckst du an, je mehr provozierst du. Deine Videos sind ja auch teilweise wirklich meinungsstark mit einer starken Haltung, die man entweder jetzt folgen kann oder die man auch komplett dagegen sein kann. Und es kommt ja auch immer mehr, wir merken das nicht nur bei YouTuber, auch bei Facebook und Co., dieser typische Hate, dieser Hass. Also ich glaube, Hate ist sogar das nette Wort davon, weil ich glaube, wenn man über Hass spricht, ist es, glaube ich, nochmal etwas realer. Wie ist es für dich? Also wann hast du gemerkt oder wie gehst du damit um, dass die ersten Menschen gegen dich sind? Also gegen den Content, den du verbreitest. Und die zweite Frage wäre, begegnet auch dir das Phänomen, dass es nur online stattfindet und im Privaten, im Real Life nicht mehr stattfindet?
Also tatsächlich muss ich sagen, so schön unsere Szene, ich denke jetzt mal, du bist auch ein bisschen Metal-affin, mittelmäßig unterwegs, so schön unsere Szene sein kann, sie hat halt auch eine richtig eklige Seite und erstaunlicherweise werde ich weniger mit Hass konfrontiert, seitdem ich nicht mehr dezidiert Metal-Content mache. Das ist wirklich faszinierend. Also die muss auch sagen, dass die Like-Raten seitdem auch höher sind und das finde ich faszinierend bei so hohen Zuschauerzahlen. So, dass man halt immer irgendwie über 96-97% im Like-Bereich liegt.
Ja,
so.
Ja.
Und das bin ich von vorher schon gar nicht mehr gewohnt so. Ne? Da ist wirklich, ich glaube, das liegt auch daran, wenn du etwas sehr Subjektives wie Kunst bewertest, dann hast du halt relativ schnell echt nur noch mit Emotionen zu tun. Und bei dem, was ich momentan mache, versuche ich ja, das alles krass durchzuargumentieren und durchzutanzen und hau ja nichts raus, was ich nicht mit Quellen belegen kann, was ich sage. Das ist mir auch sehr wichtig. Und dadurch ist die Menge des Hasses ist geringer geworden, aber die Qualität des Hasses ist ein anderer durch diese Aufheizung der generellen Debatte in unserer Gesellschaft, aber auch was Impfgegner angeht, was Schwurbler angeht, was AfD-Nazis angeht. Dahingehend ist es natürlich eine ganz andere Qualität und das geht ja auch in Richtung Bedrohung von Leib und Leben. Also da habe ich halt auch Morddrohungen bekommen, aber ich habe halt auch vorher schon Morddrohungen bekommen. Ja, das, irgendwann lächelt man nur noch müde drüber, ehrlicherweise. Wobei ich sagen muss, dass man jetzt eben gerade durch diese Querdenker-Situation hat man halt einfach nochmal ein ganz anderes Bedrohungsgefühl, möchte ich sagen. So richtig in den realen Raum, sage ich mal, ist das nie durchgesickert. Also ich glaube, mir haben in meiner ganzen YouTube-Karriere, ich glaube, 3 oder 4 Leute überhaupt nur live gesagt, dass sie mich scheiße finden.
Okay, ja.
So von echt tausenden Menschen, mit denen ich gesprochen habe.
Gut, und einen, sage ich mal, scheiße finden ist was anderes, wie ihm live zu sagen, ich bringe dich um die Strecke oder so. Aber wie gehst, also hast du dich an das gewöhnt? Also gewöhnt man sich an das? Oder sagst du jeden Abend, boah, das gibt's ja nicht. Also warum eigentlich gegen mich und habe ja nichts getan? Also wie gehst du damit um fortlaufend?
Man gewöhnt sich, glaube ich, dran. Mhm. Ja. Also es gibt immer mal Kommentare, die einen dann doch aus der Reserve locken. Das sind dann aber so aggressiv dumme Kommentare, mhm. wo ich mir dann denke, ich muss da jetzt dagegen argumentieren, weil das jetzt so im Raum stehen zu lassen, ist halt Verleumdung auf einem Niveau, das gefährlich ist. Mhm. So, und da muss ich dann was sagen. Also wirklich auf so Kommentare, die gezielte Desinformation verbreiten. Also die regen mich tatsächlich sehr auf, mhm. weil die ja wirklich eine bösartige Agenda haben. Aber Beleidigung, mein Gott, also ich glaube, mhm. Das mit meinem Auge, das ist so oft schon Thema gewesen, auf positive oder auf negative Art und Weise. Man ist es halt gewohnt, weißt du, wenn du halt ein Issue hast, das ganz öffentlich und ganz offensichtlich ist und für das du halt immer irgendwie auch Angriffsfläche bietest, dann hast du nochmal einen komplett anderen Umgang damit, als mhm. wenn du jetzt als völlig unbeeinflusste Persönlichkeit plötzlich zum ersten Mal in deinem Leben mit Aversion oder so
ja,
konfrontiert
ja.
wirst.
Ja, ja. Jetzt bist ja YouTuber. Ich würde sagen, du bist ja auch Unternehmer. Ich habe es in der Anmoderation schon kurz vorgelesen. Ich gehe es mal ganz kurz durch. YouTube gestartet, okay, ein Thema. 2016 hast du das Online-Magazin Silence Metal Magazin auf den Markt gebracht. Mhm. 2017 von Thieling als Fairtrade Textilunternehmen gegründet. 2019 Musikfestival Sternenklang erstmals ins Leben gerufen. Mhm. Dann seit 2020 eigenen Podcast, Zart wie Kruppstahl, 2021 das eigene Buch geschrieben. Jetzt ist schon ein bisschen so die Frage, wie erklärst du das einem Menschen, der schon mit einem 8-Stunden-Arbeitstag nicht klarkommt? Also woher nimmst du die Energie und wie kann man das Level, das du hältst, auch wirklich halten?
Ich arbeite halt nicht für andere, sondern für mich. Mhm. So, das ist, ich glaube, das ist der ganz fundamentale Unterschied, weil ein 8-Stunden-Arbeitstag ist quasi für mich der Tag vor der Mittagspause. So, also ich habe gerade jetzt so, seitdem ich diese Politik-Videos mache, habe ich halt 18-Stunden-Arbeitstage. So, das ist halt normal. Manchmal sind es 24-Stunden-Arbeitstage und dann schlafe ich mal kurz 3 Stunden und dann kommt wieder so ein. Also es ist gerade auch völlig, völlig ungesund, ist mir völlig bewusst. Ja, das möchte ich an dieser Stelle mal als Disclaimer reinpacken. Das nimmt bei mir halt Form an. Ich bin halt schon immer sehr stur und strebsam gewesen. Mhm. Das ist mal eine andere Sache, aber es klingt wie ein Kalenderspruch und man hört das immer und überall, aber wenn du Bock hast auf das, was du machst, dann ist es keine Arbeit. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich in eine Situation zu bringen, in der man sozusagen so arbeiten kann. Ja, wenn man denn noch die Kraft dazu verspürt. Aber ich glaube, man hat dann auch wieder ganz, ganz seltsame, geheime Reserven, die sich dann auftun, von denen man dann zehren kann. Und natürlich ist das nicht safe. Und natürlich kann man jetzt nicht sagen, ich bin jetzt Familienvater, habe 2 Kinder, Hauskredit abzuzahlen. Ich habe schon immer Bock gehabt, mundgeklöppelte Wandteppiche zu verkaufen. So, ich werde jetzt einfach, mache jetzt einfach meine Selbstständigkeit und go, ist klar. So, ich war halt in der angenehmen und entspannten Situation, Student zu sein. Was bedeutet, du hast halt irgendwie einen Freifahrtschein dafür, deine Zeit zu vergeuden. Blöd das klingt, du bist in dem Sinne halt gesellschaftlich akzeptiert arbeitslos für ein paar Jahre so. Und in der Zeit konnte ich mich dann halt mal ausprobieren. Und da war das dann einfach geil, wenn man mit etwas, worauf man Bock hatte, plötzlich ein bisschen Geld dazu verdient hat. Ja, dazu muss ich sagen, dass es halt nie wirklich viel war in dem Sinne. Also ich habe jetzt mal Revue passieren lassen, beispielsweise habe ich im September 2020 habe ich irgendwie $230 AdSense-Einnahmen gehabt. So, ja, also es ist wirklich nichts, was man mit so einer durchschnittlichen YouTube-Reichweite und damals waren das ja auch schon ein paar hunderttausend Views im Monat. Ist ja jetzt nicht irgendwie nichts gewesen, aber mit so einer durchschnittlichen YouTube-Reichweite kannst du halt auch nicht wirtschaften. Hm. Das ist auch der Grund, warum ich so viel nebenbei gemacht habe, damit ich YouTuber bleiben kann, muss man ganz ehrlich und desillusionierend sagen. Ich bin wirtschaftlich so krass aktiv geworden. Momentan konzentriere ich mich halt auf YouTube, weil ich davon leben kann. Und das schafft auch wieder noch mehr Kapazitäten, sich nicht zerfasern zu müssen, sich zu konzentrieren, zu fokussieren auf ein Thema, würde ich auch immer empfehlen. Aber zu dem Zeitpunkt, die letzten 9 Jahre, war es gar nicht möglich. So, ja, und deswegen bin ich dann halt auch Unternehmer geworden und habe mir dann alle möglichen anderen Arbeits- und Wirkbereiche aufgeholfen.
Ja, aber man muss dann auch sagen, das Thema Durchhalten ist dann schon nochmal ganz, ganz spannend. Also bei uns, ich bin ja auch selbstständig, du bist die ersten 5 Jahre, du weißt, wie es ist, wenn du eine Woche von Nudelsuppe überleben musst, ne, wenn du nichts mehr hast und irgendwann einmal weißt du, okay, jetzt irgendwie läuft es. Jetzt mal zu den anderen Unternehmen von dir. Würdest du aktuell sagen, 80% YouTube und 20% alles in die anderen Projekte? Oder hast du da ein anderes Verhältnis zu deinen anderen, also dein Klamottenlabel? Gut, Buch ist erstmal abgehakt, wahrscheinlich erstmal. Vielleicht, ich denke mal, das zweites kommt auch noch. Aber es ist ja schon so, wo du sagen musst, wie priorisiere ich quasi meinen Tag? Und selbst wenn die 18 Stunden hat, also wie priorisiert man das trotzdem?
Also ich muss sagen, ganz ehrlich, seitdem ich diesen Hype jetzt hatte und diese Politikvideos, ist eigentlich gerade volle Fahrt in Richtung YouTube. Liegt aber auch daran, dass ich meine Unternehmen relativ lean konstruiert habe und die auch liegen bleiben können, sozusagen. Und liegen bleiben müssen, ehrlicherweise, weil ich habe halt wirklich immer gedacht, boah, Alex, hast du super diversifiziert, richtig gut aufgestellt. Dann kam Corona und ich habe festgestellt, scheiße, die sind alle sehr stark mit der Eventbranche verbunden. Mist. Ja, hätte ja auch niemand erwartet, dass es einfach über Jahre keine Events mehr gibt. Und muss dir vorstellen, ich war halt mit von Thieling im Jahr 2019. Wir wollten halt in den gesamteuropäischen Markt expandieren. Wir waren auf 28 Festivals, auf den 28 größten Metal- und Rock-Festivals Europas eingebucht mit großen Standflächen, waren kurz davor einen mittelgroßen sechsstelligen Betrag noch als Anschubfinanzierung für die Festivalvorproduktion uns noch geben zu lassen. Also das war quasi wenige Monate vor dem ganz großen Sprung, der auch gekommen wäre, und das hätte mich in dem Bereich auf ein ganz anderes Level katapultiert, und dann hätte ich vielleicht auch mit YouTube aufgehört. So, also das war wirklich so diese life-changing Moment, der einfach durch Corona verhindert wurde, und seitdem warte ich einfach nur darauf, dass es wieder losgeht, und seitdem kocht das quasi auf kleiner Flamme, und ich gebe jetzt einfach in den anderen Bereichen, in denen ich was machen kann, gebe ich Vollgas. Ein Aspekt, den du beispielsweise vergessen hast, ist, ich bin ja auch Speaker, bin als solcher auch unterwegs sozusagen, spreche über Digitalisierung, über digitale Bildung, über ja, also im Endeffekt Generationskonflikt, alles Mögliche, was irgendwie mit Entwicklung und Digitalisierung so zusammenhängt und was man in irgendeiner Form kombinieren kann. Das ist so mein Steckenpferd, sage ich jetzt mal. Und das Buch, was ich geschrieben habe, bezieht sich ja eben auch auf den Umgang mit unterschiedlichen Generationen sozusagen. Also das ist so ein bisschen ja eigentlich der Bereich, in den ich mich auch bewegt habe seit 2017, wo ich da zum ersten Mal als Speaker unterwegs war. Auch das ist natürlich stark davon abhängig, dass Veranstaltungen stattfinden. So, da war es ganz schön eigentlich, dass ich dieses Jahr noch Wacken moderieren konnte und dass ich dieses Jahr auf den Münchner Medientagen ein Panel zur Festivalbranche oder zur Live-Branche sozusagen moderieren durfte. Ich bin jetzt komplett von der Frage abgekommen, die du eigentlich hattest. Wo waren wir?
Bist du voll dabei geblieben? Weil es ist auch nochmal das Thema dann dazu, wenn du sagst, der Umbruch kam dann vor Covid, die einzelnen Marken von der Gewichtung her, von der Fokussierung her, aktuell eben voll auf YouTube, eben vor allem mit den neuen Themen. Jetzt, wie ist es denn, wenn du Covid, gehen wir gar nicht mal groß drauf ein, aber wann hast du für dich gemerkt, dass die Pandemie für dich jetzt wirklich kräftezehrend wird? Also am Anfang waren ja irgendwie alle so, wow, ich koche wieder, wow, ich gehe raus, wow, ich habe
sofort
Zeit.
Sofort. Also bevor die Pandemie da war, wusste ich, scheiße, das ist jetzt richtig. Also ich meine, klar, du planst ein Jahr und du weißt, was jetzt auf dich zukommt. Und ich kann mich daran erinnern, wie wir Ende Februar, Anfang März hatte ich einen Call mit meinem Partner, mit dem ich das Festival mache. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich realisiert habe, das war's für dieses Jahr. Und glücklicherweise habe ich das relativ früh dann noch realisiert, dass ich jetzt vielleicht etwas vorsichtiger sein muss mit meiner Finanzplanung für das Jahr und so weiter und so fort, dass wir dann den Kredit nicht aufgenommen haben und so. Sonst hätte ich ja, also es wäre katastrophal.
Ja.
Und das ging relativ schnell, und als dann die Pandemie war, ich hatte auch keine Entspannungssituation, ja, weil mir ja völlig klar war, das ist der Super-GAU für den Bereich, in dem ich arbeite, so, und das war so desaströs und ist nach wie vor so desaströs, dass ich schon fast keine Zukunft mehr in diesem Bereich sehe, und das ist im Endeffekt auch das, was vielleicht in sich meinen Wandel thematisch jetzt auch bestärkt hat. Ich habe ja tatsächlich bis Mitte 2021 an meinem Thema festgehalten, an Musik und an Kultur festgehalten. Es bringt aber nichts, wenn die nicht mehr stattfindet. Ja. Es ist, existiert einfach nicht mehr. Und überraschend, dass es überhaupt so lange funktioniert hat, dazu Inhalte zu finden. Und muss auch ein bisschen gestehen, dass dieser Wandel, nicht, dass ich ihn forciert hätte, tatsächlich nicht, immer wenn irgendwas funktioniert, bin ich zufälligerweise drauf gekommen. So. Dieser Wandel hat mir auch echt einen Arsch gerettet. So. Das muss man halt auch sagen, ne? Weil wenn das jetzt weiter vor sich hingestorben wäre, so der Kanal, man muss es ja wirklich so sagen, weil man ja einfach nicht mehr die Zuschauer auf Themen bringen kann, weil die Themen nicht mehr existieren und weil die Zuschauer teilweise halt auch einfach nicht mehr existieren, weil die ja auch fortgeschritten sind in ihrem Leben. Und ich glaube, dass die Szene auch extrem viele Menschen verloren haben wird nach der Pandemie. Wenn das nicht gekommen wäre, boah, also ich bin wieder zu Uni-Veranstaltungen gegangen, muss ich echt sagen. Okay. So.
Ja, es war eigentlich schon, du hast ja auch mal in einem Video nochmal versucht zu sensibilisieren, was das überhaupt für Reichweite in der Krise für die Szene eigentlich ausmacht. Wir haben bei uns um die Ecke, die kennst du sicherlich auch, einen Nightliner, die, ich glaube, Happy Days heißen sie. Das heißt, da stehen alle Busse. Ne? Die Busse, also du, selbst der Werkstattmeister, selbst der Sohn, der die Busse repariert, hat eigentlich momentan keinen Job, weil die Busse nicht fahren. So, und die sind alle von dieser Szene so dermaßen abhängig, dass so diese Reichweite, oder sagen wir mal, nennt man das Reichweite, dieses ganze Spektrum, wie tief das reingeht. Du denkst an die Bands, wenn du etwas ein guter Mensch bist, denkst du an die Backstage-Crew, du denkst doch irgendwie an die Roadies und so weiter. Aber was alles wirklich dranhängt, das wird eigentlich überhaupt nicht bewusst gemacht. Ne? Und das ist faszinierend dahinter, ne? Dass man einfach sagt, okay, wie weit ist eigentlich die Krise in der Szene angekommen? Ne?
Ja, und vor allen Dingen finde ich es halt erstaunlich, dass es im Endeffekt, und das habe ich gemerkt und das hat mich auch ein bisschen verändert, muss ich sagen, dass es im Endeffekt den Leuten egal zu sein scheint. Ja. Also ich habe so ein paar Spendenaktionen gemacht. Ich habe im Jahr 2020 habe ich über 30.000 Euro gesammelt für die Szene sozusagen, für Musiker auf der einen Seite, aber eben auch ganz viel für Leute hinter der Musik und hinter der Bühne. Aber ich muss echt sagen, ich glaube, die Wahrnehmung und die vor allen Dingen die Gutierung von Kunst, auch im Hinblick mit der Unterstützung durch Geldmittel, ja, klatschen und sagen, ja, Film war total top und Unterstützung ist halt scheißegal, es geht darum, dass Geld bezahlt wird. Das müssen die Leute verstehen und das fehlt halt so. Und ja. Das hat mich auch krass schockiert, weil ich nicht davon ausgegangen bin, weil man ja immer so diese Unterstützungskultur hochgehalten hat, sage ich jetzt mal. Aber die existiert nicht.
Wir haben ja ganz kurz drüber gesprochen gehabt, vor unserem jetzigen Gespräch, dass meine Freundin ja praktisch in der Altenpflege arbeitet. Die haben damals gebündelt ihre Bonuszahlungen eingepackt und zurückgeschickt nach München. Also die sagen, selbst diese jetzt einen Bonus zu zahlen von 250 oder 500 Euro ist nicht die Lösung des Problems. Also auch das ist zu halt, doppelmoralisch einfach, ne? Alles und sehr aufgeladen. Ne?
Ist ein bisschen wie ein Ablasshandel. So.
Genau. Ja. Und kommen wir mal ein bisschen nochmal zu dir als Persönlichkeit, zu dir als Unternehmer. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Mitarbeiter oder wie viel Partner du im Netzwerk hast, also wie viel hängen auch an dir dran zum Beispiel, aber auf welche Kultur, auf welchen Umgang, auf welche Atmosphäre legst du prinzipiell Wert in deinem Umfeld? Also was ist dir wichtig als Alexander Prinz? Was ist die Kultur, die du für dich eigentlich prägen möchtest?
Also ich mag das einfach mit einer sehr flachen Hierarchie irgendwie. Das Problem ist einfach an flachen Hierarchien und also ich habe einen sehr kollegialen und sehr offenen Umgang mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Freundschaftlich möchte ich fast sagen, das ist glaube ich auch aus der Szene erwachsen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es da einfach zumindest vorne rum keine Hierarchien gibt. Hintenrum ist das nochmal was komplett anderes. Und seitdem ich das Business kenne, finde ich es auch ein bisschen gruselig, was da teilweise für Strukturen existieren. Also das ist ja wirklich eine sehr alte Unternehmenskultur in dieser hippen Veranstaltungsbranche oder in diesem hippen Musikbusiness, wo 99% der Leute einfach nur hart ausgebeutet werden und das 1% halt krass die Gewinne einfährt. Von der kompletten Szene, ja, nicht nur in den Unternehmen, da gibt's ja auch Haufen Unternehmen, die irgendwie eigentlich wirtschaftlich gesehen eigentlich gar nicht existieren sollten. Genau, und mir ist es halt einfach wichtig, dass man sagen kann, was man denkt und dass man auch diskutieren kann und dass man eben irgendwie gemeinsam irgendwie auf Ideen kommt und gemeinsame Projekte auch umsetzt. Also ich bin sehr oft von den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, auch auf tolle Gedanken gebracht worden beispielsweise. Diese neue Serie, die ich auf YouTube mache, der Eisberg, da hat mich mein Designer draufgebracht, der gesagt hat, hey, pass auf, ich habe das gerade irgendwie gesehen, da gibt's so ein Trend in den Staaten, dass man das quasi so als Eisberg aufarbeitet und das scheinen Leute cool zu finden. Und da bin ich natürlich sofort draufgesprungen, weil ich das vor ein paar Jahren auf meinem Zweitchannel auch gemacht habe und das dann wieder habe sein lassen, weil es irgendwie nicht funktioniert hat. Und mittlerweile hat sich die Art und Weise des Engagements auf YouTube halt so gedreht, dass es funktioniert und ich bin mega happy damit und deswegen saß ich gestern bis 4:30 noch da dran und habe das neueste Video geschnitten, das gerade hochgeladen ist. Also das mag ich sehr gerne. Allerdings muss ich sagen, es ist bei so einer flachen Struktur halt irgendwann relativ schwierig, den Modus auch mal zu wechseln, wenn es darum geht, okay, mag sein, dass das jetzt deine Meinung ist, aber es spielt keine Rolle, weil ich entscheide. Und damit kommen viele Leute einfach nicht klar. Und da muss ich für mich auch noch einen Modus finden. Also da bin ich immer noch nicht so richtig sicher. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, an dem ich noch mit an mir arbeiten muss. Aber generell mag ich das viel lieber, als einfach nur so diktatorisch von oben zu sagen, ja, hier, pass auf, mach das. Ich sehe so Projekte auch gerne einfach als Projekt und nicht als du arbeitest für mich, damit ich den Profit daraus ziehe, so nach dem Motto. Also
ja, aber man muss ja auch sagen, du lieferst ja aktuell mit den aktuellen Videos schon richtig ordentlich Power ab. Also ich bekomme es ja mit, auch auf Instagram, wie viel du recherchieren musst, um auch diesen, sage ich mal, sehr, sehr guten Content erstmal zu bekommen. Die Videos sind teilweise über eine Stunde mittlerweile, werden ohne Ende angenommen, aber du wirfst ja fast schon im Wochenturnus eigentlich diese großen Videos raus, die wo wirklich Arbeit verlangen. Und einfach da die Power aufrechtzuerhalten, ist schon eine Leistung für sich. Also das ist ja nicht nur vor die Kamera hinstellen, eine halbe Stunde irgendwas quatschen über eine, sag mal, Lieblingsband, wo ich einfach frei reden kann, weil ich einfach im Thema bin, ne? Sondern das ist ja wirklich in dem Sinne Arbeit. Wie viel Arbeit steckst denn du, sag ich mal, für ein Video rein, dass danach eine Stunde der Content rauskommt, den du aktuell ablieferst, also sehr, sehr hochwertig. Was heißt das für dich Vorarbeitszeit?
Also im richtigen Expost, das dann eine Stunde geht ungefähr. Die sind ja, ich versuche es immer auf 59 zu drücken. Da steckt mindestens eine Woche Recherche drin.
Martin, ja.
Und ich meine jetzt nicht 8 Stunden Arbeitstage. Ja, so, das ist wirklich eine Woche Arbeit.
Ja.
Bis zu dem Zeitpunkt, dass ich sagen kann, ich kann jetzt aufnehmen. Und dann kommen noch mal ein paar Tage, je nachdem, wie aufwendig es wird und je nachdem, wie sehr ich mich verliere in dem Thema, vielleicht noch mal bis zu einer Woche Nachbearbeitungszeit. Und mein krassestes Projekt war einfach das AfD, die Wahrheit-Video. An dem habe ich 3 Wochen nonstop gearbeitet. Also es ist wirklich so dieses, man arbeitet, schläft mal eine REM-Phase, dann arbeitet man weiter, bis man merkt, ah, der Kopf macht wieder zu, wieder eine REM-Phase. Also es war wirklich so ein, wie nennt sich das? Dieser hypothetische Übermensch-Schlafrhythmus hier, wo man immer nur so 2 Stunden, dann wieder 4 Stunden arbeiten, 2 Stunden. Also dem war ich sehr nah tatsächlich in der Zeit, war richtig krass, hat auch für den Kopf war das auch nicht gesund, sage ich jetzt mal.
Was macht denn das mit dir als Mensch, wenn du baust ja damit auch ultra viel Wissen auf, also auch mit der Serie über eben, also Eisberg mit den Verschwörungstheorien, über die AfD, über auch Politiker. Was macht es mit dir als Mensch? Also verlierst du irgendwann den Glauben, die Hoffnung? Was macht mit dir das Wissen, was du dir aufsaugst?
Absolut gar nichts, weil ich bin Nihilist und ich wusste das vorher schon. Ich belege es halt einfach nur für mich dann mit meiner Arbeit.
Ja.
Genauso wie ich die meisten Themen, die ich bespreche in meinen Eisberg-Videos, halt aus Interesse einfach schon wusste. Ja. Und das für mich alles nur nochmal neu aufbereitet, dass es auch wirklich richtig ist in den Videos.
Ja.
Ist auch das, was ich sozusagen für diese Politik-Videos zusammenstelle. Es überrascht mich jetzt in dem Sinne nicht so, dass ich mir denke, what the fuck? Also klar sind da so Punkte mit drin. Ich habe jetzt letztens ein Video zu illegalem Tierhandel gemacht. Und da waren einfach so ein paar krasse Punkte mit drin, wie beispielsweise, dass das Schlangen teilweise halt auch einfach mal 15 Jahre in einer Tupperdose in einem Regal auf den Zoohandel warten können. 15 Jahre.
Ja.
Ich meine, also das sind so Sachen, die kannst du eigentlich gar nicht wissen, weil ansonsten verlierst du ja völlig den Glauben an alles.
Ja.
Okay, klar, ich könnte jetzt auch den Glauben verlieren, aber ich habe ja keinen, deswegen
Sehr gut, Alex. Sehr gut. Was sind denn so für dich für die nächsten Monate? Ich weiß gar nicht, ob du Monate vorausdenkst, Wochen oder ein Jahr, ich weiß es nicht. Aber was sind so die persönlichen Herausforderungen für dich, so die nächsten Etappen, die du für dich als Kopfzeitachse hast?
Eine Woche Urlaub wäre geil.
Also ich kann dich gerne einladen in den Bayerischen Wald, wenn du möchtest.
Also tatsächlich brauche ich mal so nach Weihnachten, brauche ich mal eine Woche, um mich wieder geistig zu resetten. Also ich merke gerade so langsam, seit August ziehe ich halt hart durch. Ich brauche jetzt mal wieder irgendwie einen Moment. Ich bin aber auch, ich kann auch im Urlaub nicht abschalten. Ich kann einfach nie abschalten. Ich kann das einfach nicht. Das ist so mein, das ist einfach grundsätzlich mein Problem. Ich bin einfach so gestrickt. Ich muss einfach immer irgendwas machen. Mein Projekt nächstes Jahr, also zwei Projekte für mich nächstes Jahr sind auf jeden Fall die beiden Bücher, die ich angefangen habe, irgendwie fertig zu schreiben. Habe ich auch mega Bock drauf. Ich schreibe einfach gerne. Und das erste Buch kam einfach so gut an, dass ich mir denke, okay, die Leute, ich habe gerade bin ich mit einem positiven Kommentar zu meinem Buch aufgewacht sozusagen. Da kam auf Discord kam eine Nachricht rein von jemandem, der gemeint hat, boah, da sind so ein paar richtig beschissene Kommentare auf Amazon gewesen. Ich wusste nicht, ob ich das kaufen soll oder nicht. Und da habe ich es gekauft. Boah, das ist jetzt eins der besten Bücher, das ich seit Jahren gelesen habe. Vielen Dank, dass du mich so zum Lachen gebracht hast. Das war halt echt geil. Nochmal zu den Hatern, ne? Das ist natürlich so eine Sache, die dann ganz gerne gemacht wird, dass sie dann halt einfach irgendwelche Fake-Produkt-Beschreibungen mit einem Stern Zeug so reinhauen. Und da kann ich nur sagen, Props an meine Community. Es ist halt einfach, ist einfach zu wenig Hate, als dass das irgendwie Hate dagegen, reicht. Reicht so. Hab das auch öfters mal, ich lese ja auch immer mal solche Hate-Threads mit, so aus reinem Interesse, was da so abgeht. Und wird dann manchmal so geschrieben, boah, ja, also wäre total geil, den irgendwie fertig zu machen, aber der hat halt echte Fans, ist total blöd. Das funktioniert ja nicht. So, Pech gehabt.
Ja.
Schade. Nee, aber ansonsten Projekte weiß ich gerade nicht so richtig. Also ich will nächstes Jahr gerne mal wieder ein Festival veranstalten. Das wäre gar nicht so schlecht. Und was ansonsten noch auf mich zukommt, muss ich gerade auch einfach sehen, weil sich seit September einfach sehr viel gewandelt hat wegen dieser ganzen YouTube-Reichweite in dem Sinne. Also ich denke mal, YouTube wird auch nächstes Jahr wieder stark im Fokus stehen und dann mal sehen. Also ich brauche ja jedes Jahr irgendein Projekt, das ich machen kann.
Ja.
So
du musst deine Zeitachse fortlaufen lassen. Also das musst du weiterhin
anhören. Genau.
Dann noch ein paar so diese typischen Abschlussfragen bei uns im Podcast, die ich jedem die gleichen Fragen stelle. Es sind 5 Stück. Erste Frage ist, auf was bist du stolz?
Ich glaube, was mich am stolzesten gemacht hat, war einfach zu hören, dass es und immer wieder zu hören, dass es positive Auswirkungen auf Menschen hat, was ich auf YouTube mache. Das ist, glaube ich, das Wertvollste an allem, was ich bis jetzt so erreicht habe.
Was macht dich zeitgleich demütig?
Dass ich weiß, dass es halt von einer Sekunde auf die nächste einfach wieder komplett vorbei sein kann. Und dass ich das in den letzten 10 Jahren halt immer wieder erlebt habe. Und dass quasi alles irgendwie davon abhängig ist, dass man dranbleibt irgendwie. Also ich beobachte oftmals so richtige Stars von außen und denke mir so, wie kann das eigentlich funktionieren? Also was steckt da dahinter, dass man nicht versteht oder dass man überhaupt nicht einschätzen kann, dass diese Maschinen so krass funktionieren, so irgendwie. Also auch, also nicht nur die Fandoms an sich oder der Erfolg, sondern einfach diese Menschen an sich, ja, schon alleine psychisch oder kräftetechnisch, finde ich krass.
Ja. Was möchtest du im Leben noch lernen?
Zufriedenheit. Das ist halt auf der einen Seite halt echt was mich krass antreibt, dieses Unzufriedensein mit mir selbst, mit meiner Arbeit, mit der Situation. Aber ich würde halt auch gerne irgendwann mal aufhören, getrieben zu sein.
Ja, ob du dann der gleiche bist, sei dahingestellt dann, ne? Danach. Das ist halt die Frage, was treibt dich an, ne? Was hat dich praktisch zu dem gemacht, was du heute bist, ne? Jetzt kommt, bevor du meinem nächsten Gast eine Frage stellen darfst, das heißt, auch du darfst eine Frage stellen an meinem nächsten Gast, aber es kommt doch eine Frage und zwar von meinem vorherigen Gast auf dich zu. Und jetzt wird spannend, Alex, und zwar ist es ein Bestatter. Das heißt, ich hatte einen Bestatter bei mir im Podcast, haben sehr viel über Tod und Leben gesprochen. Und er fragt zum Beispiel zum Thema Tod und auch, was du hinterlässt, wie siehst du dich in 100 Jahren?
Sollen wir da jetzt auf die generelle Frage eingehen, was man selbst also wie man selbst die Zeit nach dem Tod sozusagen einschätzt, oder geht das jetzt ums Vermächtnis?
Du kannst sogar die beiden Seiten mal kurz aufmachen, weil ich habe danach gefragt, wie er das genau meint, und er dachte dann wirklich eben den Tod selber, aber auch die Fußstapfen, auch teilweise, was ich spannend fand, auch den, was du hinterlässt, auch bei dir wäre es medial, deine Videos, dein Content bleibt. Ne?
Ja. Das ist völlig richtig. Also was das Vermächtnis angeht, also das klingt natürlich völlig lächerlich. So,
aber ist so. Okay. Ja.
Also ich möchte sagen, das, was ich bis jetzt so hinterlasse, ist nichts, was man wirklich hinterlässt. Also das ist kein Vermächtnis in dem Sinne. Ich würde aber vielleicht, wenn ich mir diese Arroganz erlauben darf, ich würde gerne darauf hinstreben, irgendwas hinterlassen zu können, und sei es ein Roman irgendwie mit etwas, das wirklich für mich Anspruch darauf hat, zu überdauern. Und es ist mir bewusst, dass das nicht mein aktuelles Buch ist. Also das möchte ich sagen. Mhm. Ich bin aber da anders als andere Leute, dass ich sage, ich möchte gerne in meinem Kind überdauern oder so. Mhm. Ich möchte einfach in meinem Werk überdauern. Das wäre mir wichtiger. Und ansonsten denke ich, dass wenn ich tot bin, es einfach vorbei ist und dass danach nichts kommt, und ich hoffe, dass danach nichts kommt, weil nichts macht mir mehr Angst als so ein Samsara, dass man immer wieder in irgendeiner Form wiedergeboren wird. Gottes Willen, so eine zyklische Dystopie. Herrgott, never.
Also Ende, ne? Also einfach
Ende,
so wirklich
Ende und Schluss Ende. Aus. Ja. Und deswegen, das ist halt, also klingt jetzt paradox, dass man als Nihilist sagt, dass man da so krass arbeitet und dass man so viel Effort da reinsteckt, aber ich sehe das halt wie so eine Art Spiel hier. Hm. So, ich will halt so weit scoren, wie ich kann.
Ja.
Auf die Art und Weise, die ich mit mir selbst ausmachen kann. Ja, also man könnte natürlich higher scoren, wenn man es drauf anlegt, aber das kann ich nicht. Dazu bin ich einfach zu moralisch eingestellt. Das ist auch ein Problem mit Nihilismus. Die Frage ist, wie definiert man Nihilismus? Welchen Definitionsweg führt man da an? Man kann auch sagen, Nihilismus, wozu gibt's Moral? Ist ja Schwachsinn. Alle umbringen, so nach dem Motto. Das ginge ja auch, aber das ist jetzt nicht die Form von Nihilismus, die ich meine. Genau.
Okay, also spannende Antwort. Hätte nicht gewusst, wie ich darauf antworten soll. Alex, jetzt darfst du mal im nächsten Gast, und ich weiß es auch wirklich noch nicht, wer wirklich kommt. Mhm. Welche Frage würdest du einem unbekannten Menschen stellen?
Mhm. Für wie nachhaltig hältst du das, was du tust?
Mhm. Spannende Frage. Ich bin gespannt. Ich werde euch die Antwort schicken. Ja, also ihr müsst jetzt nicht meinen nächsten Podcast anhören, sondern ich schicke euch die Antwort zu, weil ich finde es immer spannend, dass dann auch jeder weiß, was dann die Antwort war. Ja. Alex, also wir sind soweit durch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt, dass du dich vielleicht ein bisschen hinlegen kannst oder weiterarbeiten kannst.
Ich fahre jetzt zum Boostern tatsächlich.
Tatsächlich, ich habe noch keinen Termin. Ich warte. Ja. Ich habe noch keinen Termin. Also ich warte ja auch noch drauf. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, du findest eine Woche, zwei Wochen etwas Urlaub zum Jahreswechsel. Und vielleicht sieht man sich irgendwann mal im Real Life, im persönlichen Leben. Das würde mich freuen. Bleib gesund und vielleicht bis bald, Alex.
Dir alles Gute. Vielen Dank für die Einladung. War ein sehr schönes Stündchen mit dir. Hat Spaß gemacht. Und viel Erfolg noch weiterhin. Ne?
Vielen Dank. Ciao.
Danke.
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.